Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Willkommen zu der Hintergrundsendung Doppelpunkt, hier jetzt auf DRS 1, und da geht es 50 Minuten jetzt um die Jungfräulichkeit. Jungfräulichkeit, ein Wort, das heutzutage irgendwie ein bisschen altmodisch tönt. Heute, wo die Jungen zum Teil schon mit 13 das erste Mal Sex erleben. Heute, wo Erfahrungen vor der Ehe eigentlich normal sind. Aber es gibt auch heute junge Menschen, die sich bewusst entscheiden, zu warten mit der Sexualität bis zur Ehe. Was bedeutet denn die Jungfräulichkeit heutzutage und welchen Stellenwert hat die Sexualität in der heutigen Gesellschaft überhaupt? Leben wir so frei, wie wir das vielleicht meinen? Diesen und anderen Fragen geht Christina Capretz nach, jetzt in der Sendung Doppelpunkt mit dem Titel Mythos Jungfräulichkeit.
Sex scheint heute allgegenwärtig. Ob man den Fernseher anschaltet oder die Zeitung aufschlägt, ob man die Werbung auf der Plakatwände anschaut oder im Kiosk die Heftchen, überall nackte Haut, sexy Körper. Aber leben wir heute wirklich so frei, wie es scheint? Und spielt Jungfräulichkeit keine Rolle mehr? Die Frage geht an ein paar Gymnasiumsschülerinnen und Gymnasiumsschüler zu Zürich. Sie sind zwischen 13 und 18 Jahre alt.
Was bedeutet euch das erste Mal?
Das ist schon lange vorbei.
Das ist schon lange vorbei, heutzutage, mit 14, 13.
Ich bin schon probiert.
Nein, das ist
nicht. Ich kenne bis jetzt nur meine Hand. Ja.
Und was denkt ihr das erste Mal? Sollte man das sich gut überlegen, wenn und mit wem man das macht?
Ja, es ist so ein Vertrauen am anderen, also einem Partner gibt oder so, einfach, dass es auch mit Vertrauen zu tun hat. Und einfach,
das ist vielleicht nicht so der erste Beste.
Ja.
Denkt ihr, es ist wichtig, mit wem man das erste Mal verbringt?
Nein, nicht unbedingt, wenn man Spass daran hat.
Und du?
Ich hätte jetzt, ja.
Es ist ein Thema, wo über das nicht gerne geredet ist, vor allem, weil alle anderen keine Jungfrau mehr sind, dann ist es halt peinlich.
Das erste Mal. Das ist der zeitgemäße Ausdruck für das, was man früher die Jungfräulichkeit genannt hat. Peinlich ist das Thema ganz offensichtlich immer noch. Und egal ist es auch nicht, wenn und mit wem man das erste Mal erlebt. Aber im Gegensatz zu früher gibt es heute nicht nur ein zu früh, sondern vor allem ein zu spät. Wer den Moment verpasst, um seine Jungfräulichkeit zu verlieren, der ist out. Gilt als uncool oder frigid. Das zeigt der folgende Brief von einem 18-jährigen Mann an Sexbriefkasten im Blick.
Ich hatte noch nie Sex, möchte aber meine Jungfräulichkeit bald loswerden. Gelegenheit dazu hatte ich mehrmals, aber jedes Mal blockte ich ab, weil ich mich für meine Traumfrau aufheben wollte. Jetzt bin ich aber nicht mehr so sicher, ob ich es nicht besser mit einer Frau mache, die ich nicht liebe, um für die Traumfrau vorbereitet zu sein. Wenn ich auf sie warte, nehme ich doch in Kauf, dass ich mich schämen muss, weil ich im Bett eine Niete bin. Der Wunsch nach Verkehr wird aber immer drängender.
Was ist die beste Vorbereitung für die Traumfrau oder den Traummann? Soll man möglichst viel Erfahrung sammeln, um darauf vorbereitet zu sein, wenn sie oder er auftaucht? Oder soll man sich aufsparen für die wahre Liebe, vorausgesetzt es gibt sie, die wahre Liebe? In dieser Sendung kommen ein Mann und zwei Frauen zu Wort, die diese Frage für sich schon beantwortet haben. Der Philemon ist jungfräulich in die Ehe gegangen. Der 31-jährige Mann ist ein gläubiger Christ.
Das Aussuchen, ja, welche passt zu mir, hat eigentlich für mich immer einen negativen Touch gehabt, weil ich gesagt habe, ja, die Sexualität, meine Jungfräulichkeit, die habe ich einmal. Meine Reinheit habe ich einmal. Und das möchte ich exklusiv behalten.
Exklusivität in der Sexualität, das war für Maggie nie ein Thema gewesen. Die 65-Jährige kommt ursprünglich aus Amerika und lebt schon lange in der Schweiz.
In meiner Jugend habe ich so schnell wie möglich wollen meine Jungfräulichkeit verlieren. Ich glaube, wie sehr viele Frauen, oder? Ich liebe Männer, ich liebe Sex. Das war wirklich vom Anfang an so bei mir. Und ich war immer sehr stolz auf das.
Anders als die Maggie hat die 74-jährige Marie-Louise bis zur Hochzeitsnacht keine Erfahrung gehabt.
In der Hochzeitsnacht hatte ich eine Mens. Folglich hat man das gerade noch vermieden. Und eben, ich glaube, es ist einfach auch mit meinem Nichtwissen, habe ich natürlich auch überhaupt irgendwie keine große Lust für etwas verspürt.
Der Philemon, die Maggie und die Marie-Louise. Das sind drei Menschen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen mit dem Thema Jungfräulichkeit. Bleiben wir zuerst beim Philemon. Er gehört mit seiner Überzeugung heute einer Minderheit an. Der Gruppe von christlich gesinnten Menschen, die der Meinung sind, dass man mit dem Sex warten bis zur Ehe. Dass man sich aufsparen für die Person, die einem von Gott vorbestimmt worden ist.
Mighty, mighty is our King, who gave his life to save our world. Pure, pure is his heart. He gives us life, he gives us peace.
Der 31-jährige Philemon wohnt zu Bilten bei Ziegelbruck, zusammen mit seiner Frau, der Jiska. Sie ist 29 und kommt ursprünglich aus Holland. Für beide hat der christliche Glaube schon in der Jugend eine wichtige Rolle gespielt. Der Philemon ist in einem Dorf im Berner Seeland aufgewachsen. Schon als Jugendlicher hat er gewusst, dass er später einmal jungfräulich in die Ehe gehen will. Das sei in seiner Generation, als Jugendlicher Anfang der 90er Jahre, zwar unüblich gewesen. Allein gefühlt haben sich darum aber nie.
Ja, immer durch die ganze Zeit durch verschiedene Kollegen, Kameraden gehabt, die die gleiche Auffassung geteilt haben. Und heute ist das, sagen wir, die Sexualisierung ja viel weiter. Man redet aktiv über das, oder? Man kommt in die Schule und erzählt, letzte Nacht habe ich mit der geschlafen. Das war bei uns früher dazu noch eigentlich mehr ein Tabu gewesen. Auf dem Dorf sicher noch mehr. Dann hat man irgendwie gehört, ja, hast du gehört, diese und diese zusammen und so, und dieses Bärli und aber das ist, man hat eigentlich nicht wirklich offen darüber geredet. Der Druck ist natürlich vorhanden, das ist ja so.
Aber weil er überzeugt gewesen sei, dass er das Richtige mache, sei das Warten nicht so schwierig gewesen, sagt Philemon. Außerdem habe er genug negative Beispiele gesehen. Kollegen, die nach einer Trennung ein gebrochenes Herz hatten. Da warte er doch lieber gerade auf die Richtung, hat sich der Philemon gesagt. Und die hat er dann mit 22 an einem internationalen Jugendchor-Treffen kennengelernt. Es sei der Charakter von der Jiska gsi, der ihn von Anfang an fasziniert habe, erzählt er.
Ja, zum Beispiel, ich habe sie nie gehört fluchen. Ich habe nie ein unfreundliches Wort gehört. Ich habe sie hilfbereit gesehen. Jemand war krank, sie hat Medikamente gebracht und so weiter. Sie einfach die Eigenschaften, die sie attraktiv gemacht hat.
Auch die Jiska war eine Jungfrau, die sich die beiden kennengelernt haben. Und Jungfrau, das hat nicht nur geheissen, Verzicht auf Sex mit einem Partner, sondern auch Verzicht auf Selbstbefriedigung.
Ich wollte mit allem warten, was mich zu der Tat von Sex herausfordern würde. Das sind alles so Sachen, die mich in Verführung bringen würden. Um nochmal einen Schritt, ach komm, wir gehen noch einen Schritt weiter. Und hast du mich wirklich gern? Ach komm, dann machen wir nochmal etwas. Und das wollte ich nicht. Und wenn wir etwas gerne wollen, dann machen wir es doch nicht so schwierig und gehen wir da nicht so nah dran, dass es nachher fast unmöglich wird.
Warum aber haben Diska und der Philemon mit dem Sex warten bis zur Ehe? Heutzutage sagt man ja, wer Erfahrungen gesammelt hat, der weiss besser, wer zu ihm oder ihr passt.
Ja, schau, das ist für mich ein absolutes Klischee. Wenn ich meine Beziehung auf Sexuellen aufbaue, dann sammle ich Erfahrung. Dann sage ich mit dem Partner, ich habe mich sexuell probiert und es funktioniert. Das heisst aber, meine Partnerschaft funktioniert außerdem von nur so lange, wie die Sexuelle funktioniert. Und dann geht sie wieder auseinander. Das ist für mich eine schlechte Voraussetzung. Ich habe meine Beziehung auf moralische Werte aufbauen, auf Charakterstärke aufbauen und nicht auf Sexualität.
Eine Charakterstärke, die Philemon und Jiska einander von weitem angesehen haben, wie sie sagen, weil eine eigentliche Beziehung haben die beiden nicht gehabt von der Ehe. Um nicht in Versuchung zu geraten, haben sie sich nicht zu zweit getroffen und einander nur von weitem weg beobachtet. Aber was ist denn das, die Versuchung? Warum wäre es so schlimm für Jiska und den Philemon, schon vor der Hochzeit miteinander zu schlafen? Oder anders gefragt, warum ist es so wichtig, rein zu bleiben, wie sie sagen? Ist Sex denn etwas Dreckiges?
Oh nein, absolut nicht. Absolut nicht. Sexualität ist absolut etwas Gigantisches, etwas Fantastisches. Und ich meine, Reinheit habe ich insofern nicht verschenkt. Ich habe meine Jungfräulichkeit verschenkt. Weil die Reinheit, die lebe ich, die trage ich immer noch in mir. Für mich ist es absolut ein tabu Seitensprung.
Also für mich ist es nicht schmutzig. Die Sexualität, das ist vorausgesetzt. Es ist etwas ganz Schönes. Und weil es ja etwas ist, wo man etwas von sich selber verschenkt, muss ich sagen, das wollte ich nur einmal machen. Also nur mit einmal. Und ich glaube, in der Schutz der Ehe kannst du dann selber dran, also zusammen daran arbeiten, wenn es Herausforderungen gibt. Und dann gehst du weiter und bist du stören und dann wird es nachher nur noch schöner.
Sex ist etwas Wunderbares, solange in der Ehe gelebt wird. Das ist das Credo von christlichen Männern und Frauen, wie im Philemon und der Jiska. Und noch mehr. Wenn man die Sexualität für den Ehepartner, für die Ehepartnerin aufspare, dann werde man reich belohnt, weil der eheliche Sex der beste sei. Besonders, wenn man füreinander gewartet habe. Die Jiska war 23, der Philemon 25, wo die beiden geheiratet haben. Wie haben die beiden die Hochzeitsnacht erlebt?
Also, ich glaube, das ist so ganz konkret ist das privat, würde ich sagen. Aber ich kann nur sagen, es hat sich gelohnt.
Ja, es ist, das kann ich sagen. Im Allgemeinen ist es einfach ein Feuerwerk. Und ein Feuerwerk, das einfach absolut Zehnachtsfeste auf den Kopf stellt, oder? Wo man sagt, das ist Pappenstil. Meine Jugendzeit habe ich eingesetzt, für das Ziel zu erreichen. Das ist eigentlich unglaublich. Und man hat es erreicht. Und das ist ein so ein spezieller Moment. Und dann mit mir eine Frau teilt. Und ich glaube, das ist gut so.
5 Jahre sind vergangen seit dieser Nacht, wo sie sich zum ersten Mal näher gekommen sind. In diesen 5 Jahren hat Jiska 4 Kinder geboren. Sie ist Mutter und Hausfrau. Der Philemon arbeitet als Hausmeister, was ihm viel Freiraum gibt, um bei der Familie zu sein. Bei der Hochzeit haben sich die beiden kaum gekannt. Was sagen Sie heute, 5 Jahre später? Haben Sie nie Zweifel an Ihrem Entscheid gehabt?
Habe ich persönlich nie gehabt. Nie. Nie, weil ich denke, Zweifel ist eine schlechte Moral. In dieser Beziehung sowieso. Ich habe mich entschieden, ich habe A gesagt und jetzt sagen wir B. Und dann gibt es einfach Herausforderungen zu meistern. Obwohl ich offen und ehrlich kann sagen, mit meiner Frau habe ich noch nie Krach gehabt. 5 Jahre lang krachfrei. Nach 10 Jahren gehen wir zusammen essen. Oder gehen wir in die Ferien. Nein, das ist eine Charakterstärke, oder? Ich habe gesagt, ich streite nicht mit meiner Frau. Bevor es Krach gibt, hat sie recht gehabt.
Zweifel haben, Differenzen aussprechen, auch mal streiten können. Was Psychologinnen und Psychologen heutzutage Ehepaar raten, das finden Philemon und Jiska offensichtlich nicht wichtig. Zweifel haben keinen Platz in ihrem Lebensmodell. Das Warten, die Jungfräulichkeit als Wert, Enthaltsamkeit als erstrebenswerte Tugend. Das mag heute fremd wirken. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass das gesellschaftliche Ideal war. Und heute predigen die katholische Kirche, genauso wie evangelikale Gruppierungen, die Enthaltsamkeit unter anderem auch als Mittel gegen sexuelle Krankheiten. Gerade in den letzten Wochen haben sich christliche Kreise wieder zu Wort gemeldet mit der Forderung, die Aufklärung aus dem Lehrplan zu streichen. Eltern sollen selber entscheiden können, wenn und wie sie ihre Kinder über die Sexualität aufklären. Das ist die Forderung. Dazu wollen konservative Christen Erfolgsinitiativen lancieren. Ein erster Versuch ist zwar gerade gescheitert. Die Initianten haben ihren Vorstoß zurückgezogen, weil bekannt worden ist, dass einer von ihnen wegen Kindesmissbrauch verurteilt ist. Aber nach dem Rückzug sollen neue Initiativen mit dem gleichen Ziel lanciert werden. Ein Ziel, die Aufklärung von Kindern im Kindergarten und in der Primarschule zu verhindern. Oder, wie es die Initianten sagen, die Kinder vor der Sexualisierung zu schützen. Die 74-jährige Marie-Louise hat noch eine Zeit erlebt, wo sie in der Schule keine Aufklärung gegeben hat. Sie ist in den 40er Jahren in Interlaken aufgewachsen. In einer Kleinstadt also. Und in einer protestantischen, relativ liberalen Familie. Die Eltern haben ihren Töchtern zum Beispiel erlaubt, eine Ausbildung zu machen. Aber auch in ihrer Familie war Sexualität nie ein Thema gewesen. Ihre Eltern haben mit ihr nicht darüber geredet und sie hat auch nichts von der körperlichen Beziehung zwischen ihnen mitbekommen.
Ich glaube, ich habe meine Mutter nie nackt gesehen, von meinem Vater nicht zu reden. Und es war mir schon fast peinlich, weil sie das Nachthemd angehabt. Man hat zwar nicht gesagt, der Körper ist etwas schlecht, oder man hat nie gesagt, du kommst mir nicht mit einem Kind heim oder irgend solche Dinge. Es hat keine moralischen so Richtlinien gegeben, aber auch keine Drohungen. Also, gewundert bin ich auf jeden Fall gewesen. Aber also man ist selber der Fokus gegangen, alle anderen wissen es und nur ich nicht. Und darum sagt man ganz sicher nichts, oder? Und ich meine, das hat sich wirklich weitergezogen. Ich habe wirklich nichts gewusst.
Die einzige Aufklärung, die sich Marie-Louise daran erinnert, ist ein schmales Heftchen, das ihre Mutter ihre in die Hand gedruckt hat, wo sie das erste Mal ihre Menstruation bekommen hat.
Das würde ich natürlich mit grossem Interesse anfangen lesen. Und ich weiss jetzt natürlich auch nicht mehr im Detail, was ist drin gestanden. Ich weiss nur noch, dass das, was mich interessiert hat, oder was mich interessiert hat, wirklich nicht ist drin gestanden. Und ich weiss, dass ich immer die Seite wieder gekehrt habe und wieder vor dem gesagt, jetzt müsste ich nicht schwer stehen. Oder irgendwie ist dann so ein Satz gekommen, wie wenn die Eltern sich im Kuss vereinen, dann jetzt quasi entsteht daraus ein. Es ist dermaßen eben nicht gestanden, was das einem hätte interessiert. Und wir hätten es aber auch nicht, oder ich habe mich auch nicht gewagt, zu fragen nachher, ja.
Und so hat Marie-Louise bis zu ihrer Hochzeit keine Ahnung gehabt, was da zwischen Mann und Frau so passiert. Sie hat sich einfach gesagt, jedes Jahr kommen Hunderttausende von Kindern auf die Welt, das kann ja keine Hexerei sein, das werde ich dann schon noch erfahren. Schulschätze hat sie schon gehabt, aber mit denen ist man höchstens mal spazieren, hat Händchen gehabt und sich ein scheues Münchchen gegeben. Die Marie-Louise hat, anders als andere Frauen von ihrer Generation, die Matur gemacht und auch ein Studium angefangen, Deutsch und Englisch. In dieser Zeit hat sie auf einem Fest ihren Mann kennengelernt, ein Architekturstudent aus gutem Haus. Ihre Väter haben sich gekannt und haben sich gefreut über die standesgemäße Verbindung. Und weil die Marie-Louise nicht recht gewusst hat, was sie später mit ihrem Studium anfangen soll, hat sie es abgebrochen und geheiratet.
Nach wie vor war mir nicht klar, wie das eigentlich geht zwischen Männern und Frauen. Er hat natürlich schon mehr Erfahrung gehabt. Und ich habe einfach manchmal gefunden, was? Der will jetzt da mit der und der berühren. Also ich war wirklich sehr schockiert eigentlich.
Und so war sie bei ihren ersten sexuellen Erfahrungen sehr unsicher gewesen. Und erst nach der Hochzeit ist sich Marie-Louise bewusst worden, dass sie und ihren Mann sich eigentlich gerne nicht so viel zu sagen haben. Im Alltag wie in der Sexualität. Lange Zeit hat sie die Sexualität nicht als etwas Schönes erlebt. Dann ist sie schwanger geworden, hat ihre erste Tochter geboren und auch da hat sie nicht gewusst, was auf sie zukommt. Wo die Wehen gekommen sind, war ihr Mann am Arbeiten gewesen. Ihre Mutter hat sie ins Spital begleitet. Aber weil die Krankenschwestern gesagt haben, es ginge noch lang, ist die Mutter auf den Markt gegangen und hat Marie-Louise allein gelassen.
Als ich nachher dort herbekomme, war in diesem Spital irgendwie ein grosser Aufruhr gewesen, weil an diesem Tag irgendwie 7 Frauen am Gebären waren. Und sie hatten weder ein Zimmer noch Platz. Und mein Arzt, mein Frauenarzt, war schon im Dienst gewesen. Und dann irgendwann haben sie gesagt, ja, wir tun euch jetzt in ein Zimmer. Und haben mich, also so in ein leeres Zimmer, da wirklich nichts, oder was ich gerade haben, auch einen Putz ausgegeben, das Bett drin. Und mich dort allein gelassen. Und ich aber hatte irgendwann gefunden, aber das tut jetzt wirklich wahnsinnig weh, oder? Und ich weiß, und hatte irgendwann, habe ich mich dort gewagt, überhaupt zu rufen. Ja, das ist schon, das ist schon. Das war ziemlich schlimm.
Die Geburt von ihrer ersten Tochter sei ein traumatisches Erlebnis gewesen, sagt Marie-Louise heute. Aber so brutal das Erlebnis für sie war, es hat auch Energie in ihre freigesetzt.
Irgendwie bin ich dort schon erwachsen worden. Oder? Also, das war wirklich so wie ein Schock gewesen, oder? Also, und das hat mir irgendwie wie ein ganz anderes Lebens- und Körpergefühl gegeben. Ich habe mich so besinnen an eine Nacht, als ich daheim war. Und mein Mann war dann irgendwie auch wieder im Dienst, wie das halbe. Und dann hat sie so Musik von oben und ich habe gesehen, ein Fest. Und ich habe einfach dort, weiss ich, dass ich meine Stärksten dann so
soll ich sagen, ja, sexuelle Gefühle gehabt, sagen, jetzt will ich die Erdbeere sein und jetzt will ich gerne jemanden haben.
Das Fest, das Marie-Louise von Weitem mitbekommen hat, das hat in ihr eine grosse Sehnsucht ausgelöst. Plötzlich hat sie sexuelle Gefühle entwickelt, sie hat etwas erleben wollen. Und das hat sie auch ausgestrahlt, erzählt sie. Die Antennen haben wir richtig sehen können.
Es ist immer irgendetwas gelaufen. Und es hat nachher natürlich so ein Leben gegeben von, ja, halt immer etwas verstecken, oder? Aber gleich immer halt etwas abmachen und man findet immer Gelegenheiten, oder?
Meistens waren es verheiratete Männer, wo für beide klar waren, dass es nicht mehr als eine Affäre ist. Vorne durch war Marie-Louise die brave Ehefrau, eine gute Gastgeberin, und sie hat noch zwei weitere Kinder geboren, eine Tochter und einen Sohn.
Ich glaube, sie war eine gute Mutter. Trotzdem. Und ich bin natürlich von dem her, weil ich eigentlich hat mir immer ein schlechtes Gewissen, weil das ist ja schon eben so sicher, da bin ich dann gerade überhaupt nicht gewesen. Sie hat gedacht, ja, das steht mir auch zu, oder weiss ich was, sondern ich habe ich immer quasi mir so gut machen an der Oberfläche, was ich ein bisschen im Untergrund habe, schlecht gemacht. Es hat sich eigentlich auch, was soll ich sagen, es hat sich in Grenzen gehalten, was es dann gebracht hat an Lust oder an Freude.
Die Unzufriedenheit, die hat sich für die Marie-Louise aber nicht auf die Sexualität beschränkt. Sie ist ganz generell nicht erfüllt gewesen von ihrem Leben. Als Hausfrau und Mutter hat sie sich isoliert gefühlt und mit der Zeit hat sie es bereut, dass sie damals ihr Studium abgebrochen hat. Ende 70er Jahre hat sie am Radio eine Sendung gehört, wo eine Feministin von der OFRA interviewt worden ist, der Organisation für die Sache der Frau. Was sie da gehört hat, hat sie so beeindruckt, dass sie gerade im Radiostudio Bern angerufen hat, zum Kontakt aufzunehmen mit dieser Frau. Und so ist Marie-Louise zu der Frauenbewegung gekommen.
Die Frauenbewegung hat mich wirklich gerettet, oder? Das wäre jetzt noch so ein Tussi. Also, erstens, dass ich nachher die Literatur lesen wollte, wie Hyde Report und die Sachen. Und ich kenne ganz genau, was da steht. Ja. Und das war natürlich eine grosse Erleichterung, oder? Man ist nicht allein, sondern es ist okay, ein gesellschaftliches Phänomen. Oder?
Darauf aber hat Marie-Louise ihr Leben umgekehrt. Sie hat angefangen zu arbeiten, hat mit über 40 ihr Studium wieder aufgenommen, sie hat sich scheiden lassen und ist politisch aktiv geworden.
Oh, dann habe ich gefunden, ja, das, was ich jetzt spüre, nicht zu leben. Also wirklich. Und dann hat sich nachher ein junger Mann in mich verliebt. Ja, also ein Kollege von ihrer Tochter. Und da habe ich eigentlich zuerst gefunden, das geht jetzt nicht. Oder? Also ich habe immer ein bisschen... Aber er war relativ hartnäckig und Blumen geschickt. Und irgendwann hat eine Freundin zu mir gesagt, ja, aber warum wärst du eigentlich so dagegen? Und dann habe ich das so gefunden, ja, stimmt eigentlich. Dann habe ich noch einmal etwas ganz anderes erlebt.
Von der gut bürgerlichen Gattin zu einer geschiedenen Frau mit einem 20 Jahre jüngeren Liebhaber. Von der ahnungslosen Jungfrau zu einer radikalen Feministin. Das Leben von der Marie-Louise spiegelt auch die Geschichte vom 20. Jahrhundert. Die Entwicklung von einer Gesellschaft mit klaren Normen zu einer freizügigen Gesellschaft, wo nicht nur Männer, sondern auch Frauen den Anspruch erheben auf eine erfüllte Sexualität. Die Idee, dass auch Frauen lustvolle Wesen sind, die Sex geniessen, diese Idee verbindet mir heute oft mit der sexuellen Revolution von 1968. Dabei ist die Idee viel älter. Man hat sie nur zwischenzeitlich vergessen. Besonders im Mittelalter war die Vorstellung verbreitet gewesen, dass Frauen zu Lust fähig sind, sagt Kulturwissenschaftlerin Anke Bernau.
Medizinisch gesehen hat man geglaubt, dass auch Frauen Samenproduktion haben und dass, um schwanger zu werden, eine Frau einen Orgasmus haben muss. Das heißt, Männer und Frauen, der Mann und die Frau müssen beide einen Orgasmus haben, beide haben Samen und tragen und es trägt dann zur Schwangerschaft bei. Das hatte natürlich negative Nebenwirkungen, indem es schwierig war, dann zu beweisen, dass man vergewaltigt worden wurde, wenn man schwanger wurde. Das wurde dann nicht geglaubt, aber es führte auch dazu, dass man Frauen eben als lustvoll gesehen hat und sie wollten aktiv Sex und es wurde ihnen auch oft nachgehalten, aber es wurde auch als was Positives gesehen, dass innerhalb der Ehe sollte man, und es wurde auch von der Kirche gesagt, innerhalb der Ehe soll man nicht nur Kinder zeugen, sondern man soll sich auch lieben. Und Teil dieser Liebe, Teil dieser Beziehung zwischen Mann und Frau war auch eine sexuelle Beziehung.
Eine erfüllte Sexualität für Männer und Frauen hat also zu einer guten Ehe gehört. Gleichzeitig sind außereheliche Beziehungen tabu gewesen. Jungfräulichkeit vor der Ehe hat als erstrebenswert gehalten, nicht nur im Christentum, auch in vielen anderen Religionen. Aber im Christentum, oder genauer im Katholizismus, haben Jungfrauen als die moralisch besten Frauen gehalten.
Das frühe Christentum wollte sich irgendwie gegen andere Kulturen definieren und hat dann gesagt, Jungfräulichkeit ist das Wichtigste und das Beste. Denn die Jungfräulichkeit, wenn man sich der Jungfräulichkeit widmet, dann widmet man sich dem Glauben hauptsächlich und nicht den Wünschen der Familie oder des Staates oder Freunden. Man stellt also Gott an erste Stelle und man widmet sein ganzes Leben dieser Religion und auch diesem Gott. Und deswegen wurde Jungfräulichkeit als im Christentum als das Wichtigste und das Beste gesehen.
Die Jungfräulichkeit war einer der grossen Streitpunkte zwischen Katholiken und Protestanten. Der Martin Luther ist davon ausgegangen, dass die lebenslange Jungfräulichkeit sowieso von den wenigsten erreicht wird. Darum hat er die Ehe als natürlichen Zustand angesehen. Dagegen haben die Katholiken betont, die lebenslange Jungfräulichkeit sei erstrebenswerter als die Ehe. Frauen, die sich für ein Leben im Kloster entschieden und ihre Liebe nur Gott gewidmet haben, sind der Jungfrau Maria ähnlich gewesen. Ihre Jungfräulichkeit hat sich nicht auf den Körper beschränkt. Genauso wichtig ist die geistige Jungfräulichkeit gewesen, sagt Anke Bernau.
Wenn man jetzt sich Sünden hingibt, also sündigen Gedanken, dass da die Jungfräulichkeit schon anfängt, verloren zu gehen. Also es genügt einem nicht, nur körperlich Jungfrau zu sein. Wenn ich jetzt sage, ich bin Jungfrau und ich bin unheimlich stolz darauf, dann ist das schon keine wahre Jungfräulichkeit, denn eine wahre Jungfrau ist nicht stolz darauf. Sie hat nicht diese Einstellung. Also kommt es wirklich auf die innere Einstellung drauf an. Und das Äußere ist ein guter Anfang, aber es ist nicht... Es reicht nicht aus. Man muss also die ganze Zeit seine Gedanken überwachen. Es ist wirklich ein lebenslanger Prozess.
Ein lebenslanger Prozess in einem streng geregelten Klosteralltag. Und trotzdem habe ich das Jungfrauenleben auch etwas Befreiendes gehabt, sagt die Kulturwissenschaftlerin.
Das hatte bestimmt einen großen Anreiz, also aus dem Grund wahrscheinlich, aber auch, weil es eine Karriere sein konnte. Also es gab Zeiten im Mittelalter, wo Frauen, wenn sie sich einem religiösen Leben widmen wollten, auch Latein lernen konnten, sie konnten lesen lernen, sie konnten sich ausdrücken und irgendwie auch einen Einfluss nehmen. Und das konnten sie natürlich in anderen Bereichen vielleicht weniger. Also war es auch eine Alternative zur Ehe. Und ich glaube, Jungfräulichkeit hat auch bis ins 20. Jahrhundert für manche Gruppen und für manche Frauen ganz besonders dieses Potenzial gehabt. Also was Befreiendes, was Radikales, wo man sich dem patriarchalischen Machtgefüge also entgegensetzen konnte oder dass man eben einen höheren Stellenwert einnehmen konnte in diesem System.
Trotzdem oder genau weil für viele Frauen die Jungfräulichkeit etwas Befreiendes gehabt hat, hat die Kirche auch immer wieder die Freiheit der Jungfrauen eingeschränkt. Zum Beispiel sei ich immer klar gewesen, dass die Nonnen einem männlichen Geistlichen untergeordnet sind, sagt Anke Bernau. Oder, dass sie zwar nicht mit einem Mann aus Fleisch und Blut verheiratet sind, aber mit Jesus Christus.
Also man sieht schon, dass da eine gewisse Angst ist, dass das falsch verstanden wird als Freiheit. Und in späteren Jahrhunderten sieht man auch, dass Frauen, die dieses Leben leben wollten oder auch einfach nicht heiraten wollten, dann unheimlichen Zorn auf sich ziehen von ihrer Gesellschaft und beschimpft werden. Und als alte Jungfer, zum Beispiel, man hört's ja in diesem Ausdruck allein schon, dass eine Frau, die sich diesem heterosexuellen Austausch enthält, dass da was Beängstigendes ist, dass da irgendwas ist, was kritisiert werden muss, was schlecht gemacht werden muss. Also da sieht man schon, dass da eine gewisse Macht ist in dieser Enthaltung auch.
Muss der Doppelpunkt Mythos Jungfräulichkeit kurz unterbrechen? Für eine Verkehrsinfo DRS von 20.33 Uhr. In der Zentralschweiz berichten DRS-Staumelder auf der A14 Zug Luzern zwischen der Verzweigung Rütihof und der Verzweigung Rotsee. Gefahr durch Aquaplaning. Bitte fahren Sie vorsichtig. Und schließlich ein dringender Hinweis für den Schwerverkehr. Auf der A2 Richtung Deutschland finden am Grenzübergang Basel-Weil heute keine Abfertigungen mehr statt. Es wird daher empfohlen, via die A3 über den Grenzübergang Basel-Saint-Louis auszukommen. Zu weichen.
Jungfräulichkeit als weibliche Machtstrategie. Heutzutage stellt man sich unter einem selbstbestimmten Frauenleben etwas anderes vor. Eine Frau, die nicht auf Sex verzichtet, sondern sich das nimmt, was sie will. Die Maggie ist so eine Frau. Sie hat schon als Jugendliche Lust auf Sex gehabt und ihre Jungfräulichkeit möglichst schnell loswerden. Wie das passiert ist in ihrer Jugendzeit in Amerika, daran erinnert sich die 65-Jährige immer noch.
Es war auch für ihn das erste Mal. Wir waren beide Teenagers. Und vor ein paar Jahren haben wir einander wieder kontaktiert nach, weiß es nicht, 40 Jahren oder so. Und das war so etwas Tolles, das zu besprechen miteinander. Und ich habe in meiner Erinnerung die Licht im Raum. Es war so geschwommene blaue Licht, oder? Und ich habe ihn dann gefragt am Telefon, hast du deine Zimmer neben dem Swimmingpool in unserer Jugend, in deinem Haus, oder? Und er hat gesagt, ja, wieso weißt du das? Und dann habe ich in Erinnerung, alle Licht sind gelöscht im Zimmer, aber das Licht von dem Swimmingpool ist so reflektiert in seinem Schlafzimmer. Und für mich, meine Jungfräulichkeit hat mit der Ende von meiner Jungfräulichkeit hat mit diesem Licht zu tun, dieses Swimmingpool-Licht in seinem Zimmer. Er war meine erste Liebe und ich habe das schön in Erinnerung.
Wirklich befriedigend sage ich das erste Mal aber nicht gewesen, wie bei den meisten Leuten, sagt Maggie.
Nicht einmal in der Hochzeit, nicht einmal wenn du wartest bis 23 oder 28 und dann deine Jungfräulichkeit abgibt. Auch dann ist es wahrscheinlich nicht die allertollste Erfahrung, weil die meisten Menschen, Männer und Frauen, sind unerfahren in Sexualität, haben gar keine Ahnung, wie gehe ich mit die anderen um. Das kommt durch Erfahrung. Und auch die Idee, dass du solch eine wichtige, einzige Person, wo weiß genau, was dein Körper braucht, das ist total Bullshit. Es stimmt überhaupt nicht.
Viel wichtiger als der richtige Partner, die richtige Partnerin zu finden, sei die Erfahrung, das Ausprobieren am eigenen Körper und an dem vom Gegenüber. Und Erfahrungen hat Maggie viele gemacht. Sie war zweimal verheiratet und hat sich mit 60 von ihrem zweiten Mann getrennt. Seither lebt sie als Single, verzichtet aber nicht auf Sexualität.
Ich habe zurzeit zwei feste Lovers, das heisst, eine treffe ich jede Woche. Und das seit 3 Jahren. Und die andere, beim Gelegenheit treffen wir uns. Und dann habe ich eine Handvoll andere Liebhaber, die in anderen Ländern sind. Und wenn sie in der Schweiz sind, dann sind sie hier bei mir. Oder wenn ich bin in Berlin, dann habe ich dort auch einen Liebhaber. Also ich mache genau, was ich will. Ich definiere mein Single-Leben so, wie ich das wünsche.
An One-Night-Stands hat Maggie kein Interesse. Bei ihren Begegnungen sage ich immer auch Liebe dabei. Aber Liebe ohne Partnerschaft, ohne gemeinsamen Alltag und ohne Besitzansprüche.
Monogamie ist für mich nicht mehr eine Möglichkeit. Also für mich Monogamie ist so wie eine Religion. Ich bin nicht religiös und ich bin nicht monogam. Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum ich soll ein anderer Mensch versprechen oder verlange von einem anderen Mensch Exklusivität. Das ist für mich eine absurde Art, wie die Gesellschaft hat uns unter Kontrolle behalten. Ich mache einfach nicht mit.
Das klingt radikal. Für viele Leute hat Monogamie auch mit Schutz, Sicherheit und Geborgenheit zu tun. Spielt das für die Maggie keine Rolle?
Ich war viele Jahre verheiratet. Es ist nicht, dass ich nicht weiß, was das heißt, monogam zu sein. Ich habe Kinder, ich bin Großmutter. Die Wahrheit für mich ist jetzt, ich bin aus all dem ausgestiegen. Ich bin jetzt frei. Und ich würde nie das predigen für Leute, die 25, 30 sind. Das ist eine andere Lebensphase, wo man lernt, wie gehe ich mit einem anderen Menschen um? Wie kann ich kompromissbereit sein? Wie kann ich ein Nest bauen? Das ist eine wichtige Entwicklungsphase. Meine Entwicklungsphase jetzt, ich bin über 60, ich möchte meine Freiheit haben. Ich möchte können entscheiden, wem ich nehme in mein Bett, wenn genau ich mache das. Ich möchte nichts automatisch machen, sondern von Moment zu Moment leben. Liebe ist für mich etwas, wo braucht eigentlich eine neue Definition.
Geborgenheit von einer Zweierbeziehung, die fehlen ihr nicht, sagt Maggie. Dafür habe sie gute Freundinnen, die sie jederzeit anrufen können. Aber am Anfang, nach der Trennung von ihrem Mann, sei es schon schwierig gewesen, sich umzustellen, sich als Individuum zu verstehen, nicht zu leiden darunter, allein zu sein.
Das ist ein langer Prozess, weil wir leben in einer Kultur, wo alle sind in einer Partnerschaft. Ich habe einmal probiert, Tickets zu bestellen auf der Internet. Und ich habe ein Kino-Ticket für mich bestellen. Und das ist fast nicht gegangen, weil der Computer automatisch spuckt 2 statt 1 Ticket aus. Oder? Die Kultur ist einfach immer auf Zweisamkeit fokussiert. Und das zu überwinden, auch persönlich, zu realisieren, ich bin für mich da und das ist auch okay. Ist mehr als okay. Ich kann mich selber bestimmen, für mich selber bestimmen. Das macht mich jetzt, aber wie gesagt, das ist ein Prozess. Ich muss lernen, Verantwortung übernehmen für mein Leben, für meine Sexualität, für mein Pleasure, für meinen Orgasmus, das gesamte Paket. Und jetzt bin ich dran und ich entscheide und das macht mich super Freude.
Aber wie geht Maggie damit um, dass ihre Liebhaber auch andere Partnerinnen haben? Dass sie nach einem Treffen mit ihr zu ihren Frauen und Kind zurückgehen? Macht sie das nicht eifersüchtig? Hat sie keine Angst, einen Liebhaber zu verlieren? Eifersucht habe ich meistens gar nicht mit dem Partner zu tun, sagt Maggie, sondern mit einem selber.
Ich probiere einfach zu schauen, was ist der Punkt und wo bin ich und wo habe ich mich verloren an diese andere Person. Und ich gehe sehr sorgfältig mit so Sachen um.
Worin genau die Sorgfalt besteht, das bleibt offen. Und Maggie sagt auch, dass es ihr nicht immer gleich gut gelingt, ihre Eifersucht zu überwinden. Eine freie Sexualität außerhalb von einer Paarbeziehung, die Idee hat seit der sexuellen Revolution von 1968 wieder an Bedeutung verloren. Viele Leute sind der Meinung, dass man in einer Partnerschaft auch wachsen kann. Man lernt Kompromisse einzugehen, man lernt sich auch sexuell besser kennen. In einem partnerlosen Leben, wie es Maggie lebt, mit flüchtigen sexuellen Begegnungen, steche der Konsum im Zentrum und das eigene Ego. Was sagt Maggie zu solchen Ansichten?
Ich glaube, man kann viel lernen in einer Ehe und man kann viel lernen in sogenannter Einsamkeit als Single. Ich gebe zu, ich habe sehr viel gelernt durch Kompromiss. Jetzt, in meinem Alter, wenn ich beobachte, wie Paare Kompromiss machen, ich frage mich immer, ist das wirklich gut? Und speziell, wenn es um Thema Sexualität geht. Ich sehe sehr oft die Tendenz bei Paaren, dass die Frau nicht stark genug ist, sich durchzusetzen.
Das erlebt Maggie auch in den Sex-Workshops, die sie seit Jahren gibt. Sie nennt sich selber Sexpertin und gibt Kurse für Frauen, die ihren Körper besser kennenlernen wollen. Vor ein paar Jahren hat sie Aufmerksamkeit erregt, wo sie in Zürich mit ihrem Orgasmobil unterwegs war. Einem riesigen fahrbaren Zelt aus Samt, wo an eine Vagina erinnert. In dem Zelt konnten sich Passantinnen mit einem Vibrator zum Orgasmus bringen. Die Maggie hat eine Mission in ihrem Leben, den Menschen zu besserem Sex zu verhelfen. Die Die Expertin Maggie und der christliche Philemon, der jungfräulich in die Ehe gegangen ist, die vertreten zwei sehr unterschiedliche Positionen in einer Gesellschaft, die auch ab und zu als übersexualisiert beschrieben wird. Wie schaut die 74-jährige Marie-Louise auf die heutige Gesellschaft, auf die junge Generation?
Ich stelle mir einfach vor, es ist schwierig. Ich bin froh, bin ich nicht heute so jung. Es ist jetzt auch eher das Gegenteil von dem, was ich am Anfang gesagt habe, oder? Also so von wirklich nichts wissen. Aber meine Auswissen und ist ja noch nicht Erfahrung. Oder? Also, es hat auch einen Kern dran, der immer gleich bleibt. Eben. Das erste Mal ist das erste Mal. Und ich kann mir einfach für alle hoffen.
Es ist eine gute und eine gute Situation. Sicher ist es viel, viel früher, aber eben so konfrontiert sie mit dem ewigen Medienbilder, die man hat. Also denke ich, es ist ja auch noch schwierig, sich nachher zu wehren oder gegen das. Ja, dass man ja unter Druck kommt.
Unter Druck, endlich mit jemandem zu schlafen, auch wenn man es vielleicht noch gar noch nicht will. Und ob die Sexualität heute wirklich so frei sei, das bezweifelt Marie-Louise.
Also sicher ist es heute viel mehr abgekoppelt, also ist es nicht so eng gekoppelt, dass das muss und mit der gleichen gelebt werden. Aber an sich denke ich, ein Liebesentzug oder wenn man weiss, dass ein Partner oder Partnerin hat eine andere Beziehung, ich glaube, das tut heute noch genau gleich weh wie vor 50 Jahren. Oder?
Auch die Expertin Maggie bezweifelt, dass wir heute so frei leben, wie das manchmal so behauptet wird. Zwar begegnen wir dem Sex auf Schritt und Tritt, in den Medien, im Kino, in Büchern, aber trotzdem sei Sexualität immer noch ein grosses Tabu.
Es ist sehr selten, dass ich merke, jemand kann normal und vernünftig Antwort geben oder reagieren. Meistens Leute sagen zu mir, ich habe noch nie mit jemandem so geredet über Sexualität. Das ist, weil die reden fast nicht, sie erzählen nicht, sie sind immer noch in dem Schamgefühl, dass sehr wahrscheinlich wird das falsch interpretiert. Oder man tut das nicht, man darf das nicht, man darf nicht sagen. Das, was man redet über Sexualität, hat mit authentischer Sexualität nichts zu tun.
Für Menschen wie Philemon und Jiska, die bewusst jungfräulich in die Ehe gegangen sind, ist ihre Sexualität so kostbar, dass sie nicht darüber reden wollen. Wo sie aber darüber reden, ist ihre Erfahrung von Jungfräulichkeit. Weil die wollen sie den jungen Leuten weitergeben. Sie sind bei der Jugendgruppe Young and Precious aktiv, wo junge Männer und Frauen ermutigen wollen, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten.
Es ist natürlich unser Ziel, dass wir auch eben die Werte in der Gesellschaft heute unterstreichen können, pflanzen.
Für mich ist es hauptsächlich für die Jugend, es gibt ja Jugend, die warten will. Und für die Jugend will ich da sein und die Hilfe unterstützen.
Die christlichen Gruppierungen, die Jungfräulichkeit propagieren, sind in der Schweiz ein Randphänomen. In den USA haben sie viel mehr Macht. Trotzdem mag es viele Leute erstaunen, dass der vermeintliche alte Zopf der Jungfräulichkeit heute noch junge Leute anzieht. Die Kulturwissenschaftlerin Anke Bernau erklärt sich das so.
Erstens gibt es ein Zugehörigkeitsgefühl, wenn man einer Gruppe angehört. Und das sind natürlich Gruppen, die sehr unterstützend sind. Das sind auch soziale, das sind oft, man gehört einer Kirche an, man trifft oft seine Freunde in dieser Kirche oder in dieser Gruppierung. Das heißt, es ist ein ganzer sozialer Kreis. Es gibt religiöse Gründe, dass diese jungen Leute auch wirklich glauben, dass das wichtig ist für ihr Glaube, dass sie damit was aussagen. Und vielleicht ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man eben sich dem entzieht, was man als diese Übersexualisierung der Gesellschaft empfindet. Und ich meine, es ist natürlich auch gerade für junge Leute viel Druck, gut auszusehen, cool zu sein, dies und das. Und ich glaube, dem kann man sich entgegenstellen. Deswegen ist es vielleicht auch eine Art Rebellion, wenn man so einer Gruppe angehört. Also, und es gibt auch diese Jugendbewegungen in England zum Beispiel, die sind auch ganz offensiv mit dieser Idee, dass sie radikal sind, dass sie revolutionär sind, dass Jungfräulichkeit was Revolutionäres ist und nicht was Reaktionäres.
Jungfräulichkeit als etwas Revolutionäres. Diese Sichtweise teilt Anke Bern auch nicht. Die Kulturwissenschaftlerin sieht viele problematische Seiten an dem aktuellen Kult um Jungfräulichkeit.
Es gibt immer ein Gegenstück zur Jungfräulichkeit. Das heißt, man ist entweder Jungfrau oder man ist was? Man ist das Gegenteil. Und das Gegenteil wird immer negativ gewertet, wenn man Jungfräulichkeit höher wertet. Das heißt, es wird immer eine Hierarchie dargestellt innerhalb der Sexualität. Es gibt gutes Sexualitätsverhalten und es gibt schlechtes Sexualitätsverhalten. Und ich glaube, dass das sehr, sehr problematisch ist, weil diese Ideen sind ganz, ganz eng damit verbunden, dass gerade Frauen und junge Frauen kontrolliert werden von der Gesellschaft, wie sie ihre Sexualität erleben, wie sie ausdrücken können, dürfen, sollen. Und ich glaube, dieser Druck, man kann natürlich sagen, es gibt eine Übersexualisierung der Gesellschaft, da kann man eine Diskussion haben. Aber ich glaube, Jungfräulichkeit ist praktisch das Gegenstück dazu, was dazu gehört. Ich glaube nicht, dass es was ganz radikal anderes ist. Ich glaube, es ist einfach auf dem anderen Ende des Spektrums. Und ich glaube, dass eine wirkliche Diskussion über Sexualität, dass das nicht sehr konstruktiv ist für diese Diskussion. Denn was ist mit Leuten, die nicht heterosexuell sind? Was ist mit jungen Frauen, die nicht glauben, dass sie Sexualität innerhalb der Ehe oder innerhalb einer festen Beziehung ausdrücken möchten oder müssen? Sind die dann schlechter oder müssen die dann wieder kritisiert werden? Ich glaube, das ist oft dann der logische Schluss und das ist problematisch, glaube ich.
Danke Bernau hat nicht nur die christlichen Gruppierungen analysiert, die Jungfräulichkeit heute propagieren. Sie ist auch der Frage nachgegangen, welche Rolle der vermeintliche alte Zopf heute noch spielt. Und dabei hat sie festgestellt, dass die Jungfräulichkeit für Jugendliche heute immer noch ein wichtiges Thema ist.
Es ist erstens der Fall, dass man, also dann kommen immer wieder Fragen, wie ist Analverkehr, hat man da die Jungfräulichkeit verloren oder nicht? Oder auch die ganzen Fragen um die Heterosexualität rum, dass man praktisch, wenn man diese Idee hat, dass die Jungfräulichkeit verloren wird, wenn ein Mann und eine Frau praktisch Vaginalverkehr haben, das ist Sex. Und alles andere ist dann nicht Sex oder wenn man jetzt nicht unbedingt heterosexuell ist, hat man dann auch eine Jungfräulichkeit oder nicht? Kann man die verlieren oder nicht? Das sind alles so Themen, die bei jungen Leuten immer wieder angebracht werden.
Die Fragen von Jugendlichen rund um die Jungfräulichkeit zeigen, wie limitiert unsere Idee von Sexualität ist, sagt Anke Bernau. Nur der vaginale Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau, das sei der wahre Sex. Dazu gehört auch die Idee vom Jungfernhütli, wo eine Frau hat und beim ersten Mal verliert.
Überhaupt diese Idee von einem intakten Häutchen ist problematisch, denn manche Leute stellen sich ja darunter so eine festgespannte Haut vor, die durchbrochen wird beim ersten Sexualverkehr. Und sowas gibt's natürlich nicht. Das Jungfernhäutchen ist bei manchen Frauen gar nicht existent, bei vielen Frauen existent, aber sieht bei jeder Frau leicht anders aus und ist eigentlich so ein Gewebe, das also nicht durchbrochen werden muss. Und von daher ist es eigentlich auch nicht möglich festzustellen, ob eine Frau noch Jungfrau ist in dem Sinne oder nicht. Das kann man eigentlich nicht feststellen.
Die Medizin hat das Jungfrauhütli schon lange als Mythos entlarvt. Und trotzdem haltet sich die Idee hartnäckig. Nicht nur in anderen Kulturen. Danke Bernau hat beobachtet, dass Schönheitskliniken auch für westliche Frauen Operationen anbieten, um das Jungfrauhütli wiederherzustellen.
Das wird dann so als Lebensstil gesehen, dass man praktisch, wenn man wieder wie eine Jungfrau sein möchte, wenn man wieder dieses Gefühl haben möchte, dann kann man das einkaufen, dann kann man das zurückhaben und dann wird es halt als Life-Choice, so als Konsum gesehen.
Auch der Trend, dass immer mehr Frauen sich die Schamlippen oder die Klitoris verkleinern lassen, weil sie sich so attraktiver fühlen, habe mit Jungfräulichkeit zu tun, sagt die Kulturwissenschaftlerin. Die Frauen nähern sich nämlich einem Bild von einem Mädchen an, mit einem glatten, haarlosen Intimbereich ohne Runzeln und Falten. Das Bild von der unschuldigen Frau finden wir aber auch noch in anderen Bereichen, zum Beispiel, wenn es ums Thema Vergewaltigung geht.
Die Idee, dass eine junge Frau, die viele verschiedene Partner hat, dass wenn sie vergewaltigt wird, dass das eben nicht eine richtige Vergewaltigung sein kann, denn nur unschuldige Frauen oder unschuldige Mädchen oder nette Mädchen werden wirklich vergewaltigt.
Jungfräulichkeit spielt also immer noch eine Rolle in unserem heutigen Frauenbild. Und darum machen wir es sich einfach, wenn man mit dem Finger auf andere Gesellschaften zeige, sagt Anke Bernau. Die Erwartung, Frauen müssen einem bestimmten Bild entsprechen, sei nicht das Problem von anderen Kulturen und Religionen.
Warum sagt das Verhalten einer Frau was über die Gesellschaft aus? Warum sagt das Verhalten eines Mannes nicht in der gleichen Weise was über die Gesellschaft aus? Es geht eigentlich doch wirklich immer noch auf die Idee zurück, dass Frauen irgendwie, wenn sie sich in Anführungszeichen schlecht benehmen, dass sie irgendwie außer Kontrolle sind. Die Diskussion in England zum Beispiel geht oft um das Verhalten junger Frauen, die in der Öffentlichkeit betrunken sind und sehr provokativ angezogen sind, dass das ein Problem ist. Und es mag in vieler Hinsicht ein Problem sein, gesundheitlich und so weiter, aber es ist für Leute schwieriger, das zu akzeptieren als bei jungen Männern. Und es ist immer interessant zu sehen, warum ist es denn so? Warum erwarten wir von Mädchen, dass sie sich besser benehmen? Weil wir immer noch glauben, dass das was über die Gesellschaft allgemein sagt.
Jungfräulichkeit ist heute auch für Jugendliche noch ein wichtiges Thema, wo sich überlegen, wenn und mit wem sie ihr erstes Mal erleben wollen. Was kann man den Jungen raten, die mit einer Vielfalt von sexuellen Bildern konfrontiert sind? Wie können sie ihren eigenen Weg finden? Der christliche Philemon ratet den Jugendlichen, der Versuchung zu widerstehen.
Für mich die Grundlage ist wirklich die Moral. Die Jugendlichen aufmerksam zu machen, was für einen Wert die Sexualität eigentlich hat. Den Blick vielleicht einen Moment einfach mal wegnehmen von der Sexualität. Einfach wegzunehmen und sagen, du, fokussiere dich auf deinen Charakter.
Mit dem Sex warten bis zur Ehe, das ist der Rat von Philemon an die Jungen von heute. Gerade das Gegenteil empfiehlt Maggie.
Das Problem, das die meisten jungen Leute haben, ist, sie erwarten, dass die Gegenüber wird das wissen. Und das ist völlig unrealistisch. Mein Tipp wäre, masturbiere so viel wie möglich, ganz bewusst, bei Männern langsam, liebevoll mit deinem Schwanz lernen umzugehen. Bei Frauen, das wäre viel, viel, viel mehr zu masturbieren und lernen mit der Zeit, das mit deinem Gegenüber auszutauschen.
Möglichst viel masturbieren oder keusch leben? Die 74-jährige Marie-Louise wünscht den Jungen von heute, dass sie selber herausfinden können, was sie wollen.
Ich wünsche allen jungen Frauen, dass sie ein Selbstbewusstsein haben, dass sie sich dort in dem eine Art wie können prüfen, ist das mein Weg, will ich das oder will ich das nicht. Also das ja, Bewusstsein und Selbstbewusstsein, das wünscht ich mir. Und womit Sorgfalt nachher oder die körperliche Annäherung dem anderen oder dem gleichen Geschlecht daran herkommen.
Doppelpunkt.
Mythos Jungfräulichkeit, das war ein Doppelpunkt von der Christ.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.